die Waffenrüstung in der Seelsorge, oder besser gesagt, die Anwendung der Waffenrüstung in der Seelsorge. Jetzt lese ich noch einmal den Text und ich hoffe, danach erkennen wir ihn alle auswendig. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegen alle listigen, hinterlistigen, was jetzt? Listigen Kunstgriffe des Teufels, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift ein Schild des Glaubens, indem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Die Waffenrüstung Gottes, griechisch Panoplia genannt, ist die Vollrüstung des schwer bewaffneten griechischen oder römischen Soldaten. Und im Unterschied zu der bequemen, anschmiegsamen Ausstattung der leicht bewaffneten war diese Waffenrüstung alles andere als anschmiegsam. Sie war schwer, beschwerlich, unanschmiegsam. Interessant, ich will jetzt nicht über die einzelnen Teile oder ansprechen, die haben alle schon gehört, aber interessant ist, dass hier der Rückenpanzer gar nicht erwähnt wird. Ich vermute deshalb, weil wir dem Feind nicht den Rücken zukehren sollen, vielmehr sollen wir stehen und widerstehen. Für einen Streiter Christi ist es schmählich zu fliehen, vor Herausforderungen zu kneifen, Konfrontationen auszuweichen. Wir dürfen auf die Waffenrüstung, auf die Ganzrüstung nicht verzichten, weil wir nur mit ihr den listigen Anläufen des Teufels widerstehen können. In diesem Vortrag geht es, wie gesagt, darum, vor allem deutlich zu machen, was uns dieser Text von der Waffenrüstung Gottes für die Seelsorge zu sagen hat. Also wir schauen uns noch einmal die einzelnen Teile an. Da kommen wir nicht drum herum, auch wenn das bedeutet, einiges an Wiederholung noch einmal zu hören. Für jemanden wunderlich hat etwas gesagt, was ich mir gemerkt habe. Er hat gesagt, der Kopf liebt die Abwechslung, das Herz die Wiederholung. Das tröstet mich ein bisschen. Das ist einfach deswegen notwendig, weil wir müssen diese Aspekte noch einmal präsent haben, denn ich will ja davon dann ableiten, was für die Seelsorge davon relevant ist und wie das umgesetzt werden kann. Also das Erste, der Gürtel, umgürtet an den Lenden mit Wahrheit. Um diese Bildsprache recht zu verstehen, müssen wir ja die Schrift selbst befragen. Dem Volk Israel war vor dem Auszug aus Ägypten gesagt worden, so aber sollt ihr es essen, eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand und ihr sollt es essen in Hast. Ein Passa für den Herrn ist es. Also sie sollten an den Lenden gegürtet sein. Warum? Wir haben es ja schon gehört. Damit sie bereit sind zum Aufbruch. Der Gürtel war bei den langen Gewändern unentbehrlich. Nur wenn man es sich bequem machte, dann nahm man diesen Gürtel ab. Umgürtet mit Wahrheit heißt also bereit sein zum Aufbruch. Ja, zum Aufbruch woher? Aus falschen Denkgewohnheiten etwa? Aus verkrusteten Traditionen bereit sein, auch Altweiberfabeln abzulegen, die vom Zeitgeist geprägten Meinungen und Haltungen zu verlassen, sich der Wahrheit zuzuwenden. Umgürtet sein heißt auch, unbehindert zu sein auf dem Weg, den man geht. Wer zum Beispiel eine Irrlehre oder dem Zeitgeist anheimgefallen ist, der wird dadurch auf dem Glaubensweg behindert. Nun, was können wir für die Seelsorge daraus ableiten? Es geht in der Seelsorge allgemein und bei dämonisch verstrickten Christen im Besonderen um die Vermittlung göttlicher Wahrheit. Das lügenhafte Denken muss Korrektur erfahren anhand des Wortes Gottes. Nicht der Feind ist ja eben der Vater der Lüge genannt, nicht ohne Grund, denn Lüge ist seine eigentliche Waffe, mit der er am besten arbeiten kann. Der Ratsuchende muss also lernen, jeden Gedanken gefangen zu nehmen unter den Gehorsam Christi. Nun muss man sich schon klar sein, dass diese Korrektur ja nicht Sache eines Gespräches sein kann, sondern eine längerfristige Aufgabe ist, die oft nur in einer engmaschigen Begleitung des Betroffenen im Rahmen einer Gemeinde oder einer Zweierschaft geleistet werden kann. Falsches Denken ist ja nicht von gestern auf heute entstanden, sondern ist ja oft das Ergebnis einer jahrelangen Fehlprägung. Solches Denken ist nicht immer offensichtlich, das kommt ja nicht immer gleich zutage. Es ist ja nicht so, dass der Ratsuchende uns gleich sagt, was alles in seinem Denken verkehrt ist, er weiß es ja gar nicht. Das tritt in einer Beziehung, in der über Glaubenszusammenhänge kommuniziert wird, manchmal nur so nebenbei zutage und dann kann es eben korrigiert werden. Der zweite Aspekt ist der Brustpanzer, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Davon hat Johannes uns berichtet. Wer schon mal so eine Rüstung gesehen hat, und wir haben ja einige zu sehen bekommen, gestern und heute, der kann sich leicht klar machen, dass an solch einem Brustpanzer alle Pfeile und Schwerthiebe des Feindes abprallen. Der Brustpanzer schützt das Herz, das wichtigste Organ. Also muss der Brustpanzer irgendetwas auch mit dem Herzen des Menschen zu tun haben. Das Herz bezeichnet in der Bildsprache der Bibel zunächst einmal das Zentrum der Persönlichkeit, oft aber eben auch das Gewissen. Und genau da sind wir sehr leicht verwundbar. Der Satan wird nicht umsonst der Verkläger der Brüder genannt. Er liebt es, uns die alten Sünden, die längst durch das Blut Jesu weggewaschen sind, immer wieder vorzuhalten. Da schützt uns nur der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und das Material des Brustpanzers ist eben, wie gesagt, Gerechtigkeit. Und das wissen wir mittlerweile auch. Es handelt sich hier eben nicht um unsere Gerechtigkeit. Ganz bestimmt nicht. Das wäre ein löchriger Panzer. Auf den können wir uns nicht verlassen. Natürlich, mancher Christ ist auch umgeben von einem Panzer der Selbstgerechtigkeit. Solche Brüder und Schwestern, die sind auch unangreifbar. Alle Versuche, ihnen die Augen über ihr Fehlverhalten zu öffnen, prallen wirkungslos an diesem Panzer ab. Der selbstgerechte Mensch, der lässt sich nichts sagen. Er ist ja überzeugt, dass er gerecht ist, dass er recht ist. Und die anderen sind natürlich zwangsläufig dann im Unrecht und im Irrtum. Und deswegen wird jeder gut gemeinte Versuch zur Korrektur von ihm abgewehrt. Nein, Selbstgerechtigkeit kann also nicht gemeint sein. Die Waffenrüstung Gottes besteht ja ausschließlich aus Teilen, die ihren Ursprung in Gott haben. Gemeint ist eben hier die Gerechtigkeit Christi. In einem älteren Lied heißt es, Christi Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit werde ich vor Gott bestehen, wenn ich einst werde zum Himmel eingehen. Die vollkommene Gerechtigkeit ist durch die Wiedergeburt meine Gerechtigkeit geworden. Und wenn ich jetzt mein ganzes Vertrauen auf diese Gerechtigkeit setze, dann wird das Ehrenkleid zum Panzer. Zu einem Panzer, der mich schützt. Schützt mich davor, zum Beispiel stolz zu sein auf die eigene Gerechtigkeit, die ja laut Bibel wie ein unflätig Kleid ist. Schützt mich davor, mir Gewissensbisse zu machen über Dinge, über die ich schon längst Buße getan habe. Er ist undurchdringlich für die Schwerthiebe, unberechtigter Vorwürfe durch den Satan, aber er ist durchlässig für die berechtigten Ermahnungen durch die Brüder und Schwestern. Nun, was sagt uns das für die Seelsorge? Christen leiden oft große Gewissensqualen wegen ihrer früheren Sünden, für die sie bereits Buße getan haben. Können es oft einfach nicht glauben, dass ihre Schuld wirklich vergeben sein soll. Und geben sich immer wieder Selbstzweifeln, Selbstvorwürfen hin, die sie darin blockieren, mit Jesus voranzugehen. Eine Anleitung zu einem biblischen Verständnis von der Rechtfertigung wäre deshalb gerade für Christen wichtig und hilfreich. Leider muss man sagen, wird Rechtfertigung kaum noch so radikal gepredigt und gelehrt, wie es die Reformatoren getan haben. Oft wird sie nur in Bezug auf die Strafe der Sünde verstanden. Dass wir durch die Wiedergeburt befreit sind von unserer Schuld und auch von der Strafe der Sünde, das ist schon klar und das ist auch wunderbar. Das wird ja nicht in Abrede gestellt. Aber Rechtfertigung bedeutet doch viel mehr. Heißt ja, dass wir vor Gott als Gerechte dastehen, als solche, die nie gesündigt haben. Nicht, wenn ich in ein Gerichtsverfahren wäre und man würde mir irgendeine Straftat vorwerfen und der Richter könnte sie mir nicht nachweisen, dann würde ich straffrei ausgehen. Aber wäre ich dann gerechtfertigt? Nein. Weil dieser Verdacht, dass ich diese Tat begangen habe, immer noch über meinem Leben stünde. Aber wenn man mir nachweisen würde im Gerichtsverfahren, dass ich das ja gar nicht getan habe, ein anderer hat das getan, dann würde ich gerechtfertigt sein. Das ist Rechtfertigung. Rechtfertigung wird in einem Bekenntnisschrift der reformierten Kirche, nämlich im Heidelberger Katechismus, sehr gut formuliert. Wenn es auch ein sehr schwieriger und langer Satz ist, ja, und deswegen habe ich ihn hier auch, damit man das mitlesen kann. Da steht Folgendes. Allein durch wahren Glauben an Jesus Christus, also, dass ob mich schon mein Gewissen anklagt, dass ich wieder alle Gebote Gottes schwerlich gesündigt und derselben keines nie gehalten habe, auch noch immer da zu allem Bösen geneigt bin, doch Gott, ohne all mein Verdienst, aus lauter Gnaden, mir die vollkommene Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi schenkt und zurechnet, als hätte ich nie eine Sünde begangen noch gehabt und selbst all den Gehorsam vollbracht, den Christus für mich hat geleistet, wenn ich allein solche Wohltat mit gläubigen Herzen annehme. Sage immer, Paulus würde für Neid erblassen. Der konnte auch lange Sätze formulieren, aber das ist schon wirklich ein Monstersatz. Aber es ist doch enorm, was hier drin steckt an Wahrheit. Und viele Christen scheuen sich, Rechtfertigung so radikal zu formulieren. Auch Paulus war ja wegen seiner kompromisslosen Lehre von der Rechtfertigung allein aus Gnaden so manchen Anfeindungen ausgesetzt. Und doch hat er sich nicht dazu hinreißen lassen, diese Lehre abzuschwächen. Auch wir sollten in dieser Frage nicht weniger klar und radikal sein. Gerade angefochene Geschwister brauchen den Halt einer klaren und kompromisslosen Rechtfertigungslehre. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit schützt unser Herz vor nagenden Zweifeln darüber, ob Gott uns wirklich so annehmen kann, wie wir sind. Johannes schreibt, das ist ja auch schon mal zitiert worden, hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden unser Herz vor ihm zur Ruhe bringen, dass, wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Das ist Johannes 3, 19 bis 20. Der dritte Teil der Waffenrüstung, die Schuhe. Hat Friedemann Wunderlich uns gestern ja wirklich sehr eindrücklich vor Augen geführt. Was haben Schuhe mit Bereitschaft zu tun? Auch das wieder erklärt sich, wenn wir uns die Situation in Ägypten anschauen. 2. Mose 12, 11 wird gesagt, sie sollen ihre Schuhe an ihren Füßen haben. Warum? Natürlich, damit sie bereit waren, sich auf den Weg zu machen. Wozu sollen wir also bereit sein? Ich denke, es ist hier eindeutig klar. Wir sollen bereit sein, uns auf den Weg zu machen, das heißt, unsere Bequemlichkeit zu überwinden, das Evangelium des Friedens verkündigen, Menschenfurcht ablegen. Welches Vorrecht haben wir doch mit diesem Evangelium? Nützen wir es? Ich war sehr herausgefordert gestern. Da habe ich auch gefragt, wie viele Situationen eigentlich erfährst du in deinem Leben, wo du hättest was sagen können und du hast es aber nicht getan. haben wir diese Schuhe an unseren Füßen. Es geht ja hier, ich sage ja, das ist jeder Teil dieser Waffenrüstung ist ja von Gott direkt. Ist ja nicht etwas, was wir machen. Das hat Gott gemacht. Auch die Schuhe, nicht? Die Schuhe sprechen von dieser Bereitschaft. Er gibt uns doch die Motivation ins Herz, diese Bereitschaft überhaupt, das Evangelium weiterzusagen. Das kommt ja nicht aus unserem Fleisch. Das ist ja etwas, was Gott in uns wirkt. Er wirkt das Wollen. Und er wirkt auch das Vollbringen, aber wir müssen den Mund aufmachen. Das nimmt er uns nicht ab. Wir müssen hingehen. Leben wir mit den Filzpantoffeln eines anderen Friedens? Nach dem Motto, lass mich in Frieden. Wir könnten also diese Aufforderung auch so formulieren, legt die Filzpantoffeln eurer Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit ab und zieht die Stiefel der Bereitschaft an, jedermann, jederzeit das Evangelium des Friedens zu verkündigen, zu bezeugen. Was kann man daraus für die Seelsorge ableiten? Leidende Menschen sind oft sehr egozentrisch. Sie kreisen um sich und um ihr Leiden, können oft an nichts anderes mehr denken und von nichts anderem mehr reden. Wir sollten sie deshalb zu einem aktiven Dienst anhalten. Insbesondere eben die Verkündigung des Evangeliums hilft dem Angefochtenen auch von sich wegzuschauen. Und es bringt ja auch wieder Freude ins Leben. Habt ihr doch alle schon mal erlebt, wenn man mal ein Zeugnis gegeben hat und man gemerkt hat, der andere hat mit Interesse darauf eingegangen, wie das wieder Freude gibt. Je mehr sich der andere mit seinen eigenen Problemen befasst, desto mehr verstrickt er sich in Egozentrik und Dämonenfurcht und gibt damit dem Feind wieder Raum in seinem Leben. Müßiggang ist aller Laster Anfang, sagt ein Sprichwort, und das ist wirklich wahr. Passivität, Faulheit, Disziplinlosigkeit schaffen einen Herzensboden, auf dem die Saat des Feindes prächtig gedeiht. Eine angemessene und sinnvolle Aktivierung ist ein guter seelsorgerlicher Ansatz. Klar, man muss natürlich immer auch bedenken, wen hat man vor sich. Es ist schon klar, dass es nicht darum geht, zum Beispiel den anderen zu überfordern, einem Depressiven etwa eine Last aufzuerlegen, der er sich nicht gewachsen sieht, dass er vielleicht so noch mehr in seiner Schwermut versinkt. Ich denke an einen Bruder, der hat eine große Lebenshilfe, sehr bekannte Lebenshilfeeinrichtung aufgebaut, also ein tatkräftiger Mann, und hatte da eine Erschöpfungsdepression gehabt nach einigen Jahren, und er hat mehrere Jahre war er weg. Er konnte nichts mehr tun. Und er sagte, er war überfordert, wenn es nur darum ging, seiner Frau beim Abwasch zu helfen. Kann man sich nicht vorstellen, gell? Und nur um zu verstehen, wie schnell man auch einen depressiven Menschen überfordern kann. Das muss man natürlich immer auch im Sinn haben. Viertens, der Schild des Glaubens. Ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Wir haben sicher noch im Kopf, was uns Gott Philipp dazu gesagt hat. Auf die feurigen Pfeile würde ich gerne nochmal eingehen. Zu der Zeit, nämlich als dieser Brief geschrieben wurde, da waren feurige Pfeile ein wichtiges Kampfmittel. Vor allem dann, wenn es darum ging, eine befestigte Stadt einzunehmen. Pfeile mit einer Spitze vom Pech wurden angezündet. Und dann wurden sie über die Stadtmauer geschossen und so wurden die Häuser in Brand gesteckt. Und dadurch wurden die Leute, die Bewohner dort, demoralisiert. Paulus sagt, dass der Böse in ähnlicher Weise feurige Pfeile auf uns abschießt, um uns zu demoralisieren, zu entmutigen, unseren Glauben zu schwächen. Und er bedient sich dabei, meine ich, mit Vorliebe dreier Pfeile. Der erste Pfeil heißt Entmutigung. Ich denke, Folgendes ist wahrscheinlich jedem irgendwie vertraut. Wir haben den Eindruck, alles hat sich gegen uns verschworen. Wir rennen gegen Mauern an, holen uns eine Beule nach der anderen. Wir kämpfen, mühen uns ab, ernten aber nur Unverständnis und Widerstand. Wir meinen es gut und bekommen doch nur Vorwürfe. Wir wollen unser Bestes geben und haben doch Misserfolg. Solche Erfahrungen können, wenn unser Blick nicht stetig auf den Herrn Jesus gerichtet ist, leicht in die Entmutigung führen. Da kommt es darauf an, dass wir von uns selbst wegschauen, wegschauen von unseren Mitmenschen, wegschauen von den misslichen Umständen, hinschauen auf Jesus. Der Blick des Glaubens, des kindlichen Vertrauens auf unseren Herrn kann uns bewahren. Der Schild des Glaubens wehrt diesen feurigen Pfeil der Entmutigung ab. Der zweite Pfeil heißt Hadern. Wenn ein Mensch leidet, dann stellt er ja nicht selten die Güte und Liebe Gottes in Frage. Er hadert und rechtet mit Gott. Wenn das geschieht, ist er höchst gefährdet, vor allem für depressive Gemütsstörung. Er ist dann den feindlichen Angriffen des Feindes ausgeliefert. Es gibt, glaube ich, wenig, was Satan mehr entgegenkommt, als wenn der Mensch Gottes Liebe anzweifelt. Genau das hat er zunächst bei dem ersten Menschenpaar auch herbeigeführt. Mit der perfiden Frage, sollte Gott gesagt werden, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Und er stellte ja Gott, dass er Adam und Eva etwas vorenthalten wollte. Und als dieser Gedanke erst einmal geboren war, dass Gott sie nicht wirklich liebt, da war der Weg frei für ihren folgenschweren Ungehorsam. Es gibt immer wieder Lebenssituationen, in denen unser Verstand geneigt ist, die Liebe Gottes in Frage zu stellen, weil sich eben das leidvolle Geschehen in unserem Leben vom Verstand her oft nicht erklären lässt. Nur der Schild des Glaubens, des unbedingten Vertrauens in Gottes Liebe und Güte kann diesen Pfeil des Haders abwehren. Der dritte Pfeil heißt Zweifel. Was ist Zweifel? In dem lateinischen Wort für Zweifel, dubitare, genauso wie in dem deutschen Wort zweifeln, steckt das Wort zwei drin. Glaube heißt ja, ein Herz und eine Seele zu sein mit dem, was man als wahr annimmt. Unglaube heißt, das von ganzem Herzen abzulehnen. Zweifel aber bedeutet, zwischen beiden Positionen zu schwanken, zu gleicher Zeit zu glauben und nicht zu glauben, zwei Seelen in einer Brust zu haben. Das Herz des Zweifels ist ein gespaltenes Herz. Ich habe mal irgendwo gelesen, das chinesische Schriftzeichen für Zweifel sei äußerst anschaulich, auch ein wenig humorvoll. Es spricht von einer Person, die mit beiden Beinen in zwei Booten steht. Zweifelsgedanken in das Herz eines Christen zu sehen, ist eine sehr beliebte Taktik des Feindes, des Teufels. Zweifel an der Liebe Gottes etwa, wenn es uns schlecht geht. Zweifel am Wort Gottes etwa dann, wenn es unserer menschlichen Logik widerspricht oder entgegensteht. Aber wer zweifelt, der ist wie ein Rohr im Wind. Der schwankt hin und her, der hat keinen festen Grund unter den Füßen. Er gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her geworfen wird. So hat es Jakobus formuliert. Er ist in Gefahr. Der Schild des Glaubens allein vermag diesen feurigen Pfeil des Zweifels abzuwehren. Nun die zur seelsorgerlichen Konsequenz. Es ist in der Seelsorge wichtig, sehr wichtig, den Glauben des Ratsuchenden zu stärken. Das muss in erster Linie vom Wort Gottes her geschehen. In Bezug auf Entmutigung könnte vielleicht 1. Korinther 10, 13 eine Hilfe sein. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Habt ihr mal gesehen, die Güterwagen der Bundesbahn, die haben immer außen drauf stehen, wie groß die Tragkraft des Wagens ist. Die Bundesbahn macht sich Sorge für ihre Güterwagen. Meinen wir nicht, dass Gott sich umso mehr Gedanken darüber macht, wie groß unsere Tragkraft ist und sehr wohl weiß, wie groß sie ist und uns nie über unser Vermögen versuchen wird. Was wir heute brauchen in unseren Gemeinden, sind Menschen, die ermutigen können. Wir haben so viele entmutigte Christen. Unser Reden ist leider nicht immer ermutigend. Aber es gibt so viele Möglichkeiten zu ermutigen. Darüber könnte ich jetzt einen Vortrag, extra Vortrag halten. Das ist so wichtig, dass wir das lernen. Schon allein die Freundlichkeit, mit der wir dem anderen begegnen, ist schon ermutigend. Feinfühligkeit und Aufmerksamkeit, die wir ihm entgegenbringen, Interesse. Zuspruch der Liebe und Fürsorge Gottes. Oder auch der Zuspruch der Vergebung, wo er im Zweifel ist. Das Vermitteln von Hoffnung, all das ist Ermutigung. Und da hätten wir wirklich ein weites Feld und da braucht man kein Fachmann sein. Oder? Ich meine nicht. Das ist genau die Liebe, die der Herr Jesus doch eigentlich meint. Wenn in Galater heißt, einer trage die Last des anderen, so wird ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das ist doch die geübte, praktizierte Liebe. Es ist also eine Sache, ermutigen. Aber wie können wir dem Hadern entgegenwirken? Ich meine, da gibt es natürlich auch wieder sehr viel zu sagen. In meinem Buch Trauern und Trösten bin ich da etwas näher drauf eingegangen. Da habe ich so 10 Schritte zur Annahme von Leid behandelt. Aber Römer 8, 28 ist zum Beispiel ein wichtiges Wort hier. Wir kennen das. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Natürlich dürfen solche Worte nicht einfach wie eine Medizin verabreicht werden, wie ein Heftpflaster auf eine eitrige Wunde geklebt werden. Es bedarf schon einer gewissen Einfühlung, sie zum rechten Zeitpunkt in der rechten Weise auch dem anderen zu vermitteln. Voraussetzung, meine ich, ist in diesem Fall immer, dass der Seelsorger es selbst gelernt hat, sich in seinen Anfechtungen auch an solche Worte zu halten. Dann kann er das auch glaubhaft dem anderen weitergeben. Haben wir es mit einem Christen zu tun, der besonders von Zweifeln geplagt ist, sollten wir auf jeden Fall sein Gottesbild klären. Meist steckt hinter Glaubenszweifeln ein problematisches Gottesbild. In einem solchen Fall muss dort Korrektur ansetzen. Es können auch Missverständnisse sein über die Glaubenstatsachen, die den Zweifel nähren. Auf jeden Fall sollten wir den anderen ermutigen, seinen Zweifel auszusprechen. Oft werden Zweifelsgedanken sorgfältig verborgen, weil sie als unverzeihliche Sünde angesehen werden, weil man sich ihrer schämt. Es ist aber sehr wichtig, dass diese Gedanken offen angesprochen werden, und dann ist es meist auch gar nicht mehr so schwer, den Zweifel auszuräumen. Der Helm, fünftens. Nehmt auch den Helm des Heils. Nun, was damit gemeint ist, schließt sich ganz leicht, wenn wir die Parallelstelle in 1. Thessalonicher 5, 8 zu Rate ziehen. Da ist nämlich die Rede von dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Und damit eigentlich ist es ja schon klar, und wir haben es ja heute auch schon gehört, der Helm umschließt und schützt den Kopf. Es geht also hier um das Denken in Bezug auf das Heil. Es geht um die Frage der Heilsgewissheit. Wenn ein Mensch wiedergeboren ist, das setze ich jetzt mal voraus, und wenn er trotzdem keine Heilsgewissheit hat, dann stimmt etwas mit seinem Denken nicht. Objektiv hat er das Heil, subjektiv mag er es nicht fassen. Das kann zum Beispiel dann passieren, wenn wir in eine immer wiederkehrende Sünde verstrickt sind, wie das zum Beispiel bei einer Sucht der Fall ist. Immer wieder dasselbe, immer wieder. Und immer wieder nimmt man sich vor, jetzt nicht mehr und jetzt, und dann passiert es doch wieder. Und dann kommt doch mal der Gedanke auf, ja, vielleicht bin ich gar nicht wiedergeboren, sonst könnte das doch nicht passieren. Es kann auch sein, dass jemand seine Heilsgewissheit von seinen Gefühlen abhängig macht. Deshalb kommt es ja gerade bei emotionalen Störungen wie Depressionen so häufig vor, dass die Betroffenen meinen, von Gott verworfen zu sein. Beim Depressiven spricht man ja davon, dass er gefühlstot ist, weil er keine Gefühle mehr richtig erfährt. Natürlich auch nicht die Nähe Gottes. Also schließt er daraus, dass Gott ihn verlassen hat, verworfen hat. Man schließt also von der Erfahrung auf die Wirklichkeit. Das ist immer problematisch. Die Erfahrung kann die Wirklichkeit widerspiegeln, aber muss es nicht, durchaus nicht. Gerade in solchen Situationen ist es besonders wichtig, dass sich unsere subjektive Heilsgewissheit auf die objektive Heilszusage Gottes gründet. Für die Seelsorge heißt das, der Teufel, der greift uns ja immer noch allzu gern damit an, dass er uns unsere Mangelhaftigkeit vorhält. Was? Du willst ein Christ sein? Und du machst solche Sachen? Sicher bist du gar nicht wiedergeboren. Solche Angriffe können wir abwehren, indem wir uns daran halten, dass das Heil ein Gnadengeschenk ist und nicht Ergebnis unseres vorbildlichen Wandels. Natürlich muss man auch sagen, wer noch nie bemerkt hat, dass in seinem Leben auch eine andere Kraft wirksam ist als die Kraft der Sünde, der sollte sich schon mal prüfen, fragen, ob er das Leben aus Christus hat. Paulus sagt es in Korinthern, prüft euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Das ist die Frage, habt ihr das Heil wirklich? Prüft euch. Das muss man schon auch mal sagen. Ich denke, in jeder Gemeinde haben wir Geschwister, wo die zwar regelmäßig zur Versammlung kommen und wir doch Zweifel haben, ob sie wiedergeboren sind, weil wir noch nie ein klares Zeugnis von ihnen gehört haben. Irgendwie, wenn sie reden, können sie von allem reden, nur nicht von geistlichen Dingen. Nur man hört nie, dass irgendetwas vom Wort sie mal angesprochen hätte oder irgendetwas dergleichen. Manchen Brüdern, da kann man stundenlang über Computer und Autos reden, aber eigentlich nicht wirklich über den Glauben. Und dann kommen so Zweifel, nicht? Und da haben wir eigentlich auch eine seelsorgerliche Verantwortung, dass wir nicht dann einfach darüber weggehen und, naja, ist halt so. Ja, dieser Mensch befindet sich in einem Irrtum vielleicht und er ist auf dem Weg in die Hölle. Und wir schauen zu. Da haben wir eine seelsorgerliche Verantwortung, dass wir diesen Menschen auch mal ansprechen und ihn mal fragen, sag mal, wie sieht's eigentlich bei dir aus? Hast du diese Gewissheit, dass wenn du jetzt sterben würdest, dass du beim Herrn bist? Wer natürlich um seine Bekehrung weiß und schon Zeiten erlebt hat, wo er klare Heilsgewissheit gehabt hat, der soll sich auch nicht irre machen lassen. Hat er Sünde getan, soll er sie bekennen, sich von ihr abwenden und soll einfach daran festhalten, mein Heil gründet sich nicht auf meinen frommen Lebenswandel, sondern allein auf das Werk Jesu am Kreuz, das ich im Glauben angenommen habe. Bei ihm ist mein Heil sicher. Die Sicherheit, das heißt, sie gründet sich nicht auf meine subjektive Sicherheit, oder? Mein Gefühl der Sicherheit, sondern auf die Tatsache, das Heil ist in den Händen Jesu. Deshalb ist es sicher. Wenn es in meinen Händen wäre, dann wäre es sehr unsicher. Aber es ist in seiner Hand. Er hat es gewirkt und er bringt es zum Ziel. Sechstens, das Schwert. Das Einzige, was wir noch nicht gehört haben, wir morgen hören, nehmt das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Also hier, dieses Wort bedarf ja keiner Deutung. Nicht? Das Schwert ist eine Waffe, mit der die Angriffe des Feindes aktiv abgewehrt werden können. Während mit den anderen Teilen der Rüstung nur die Voraussetzung für den Kampf geschaffen werden, wird mit dem Schwert selbst der Kampf geführt. Das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, wird aber nicht als Angriffswaffe eingesetzt. Das Wort für Schwert, das in unserem Text benutzt wird, ist das griechische Wort Machaira. Das meint eigentlich ein Kurzschwert. Das war ein Schwert ungefähr von der Länge. Das war eigentlich ein Dolch, im Grunde genommen noch ein längerer Dolch. Mit dem konnte man gerade noch Hiebe abwehren, aber keinen Angriff führen. Wir haben nicht den Auftrag und die Vollmacht, den Teufel aktiv anzugreifen. Widerstehet dem Teufel, so flieht er von euch, sagt Jakobus. Das beste Beispiel übrigens ist ja der Herr Jesus. Ja, als er in der Wüste verführt wurde, er wehrte die Versuchung ausschließlich mit dem Wort Gottes ab. Es steht geschrieben. Und als der Teufel ebenfalls das Wort Gottes zitierte, antwortete ihm der Herr, und wiederum steht geschrieben. Ja? Er hielt ihm einfach ein anderes Wort entgegen. Das Wort Gottes als Schwert einzusetzen, braucht natürlich ein absolutes Vertrauen in die Bibel. Ich muss wissen und glauben, dass jedes Wort von Gottes Geist eingegeben ist, so wie es in 2. Timotheus 3,16 heißt, gehaucht. Und ich muss darüber hinaus auch das Wort Gottes schätzen und kennen. Ich kann ja nur sagen, wiederum steht geschrieben, wenn ich das Wort kenne, wenn ich weiß, was geschrieben steht. die seelsorgerliche Konsequenz, das Beste und Wichtigste, was man einem seelisch belasteten Christen geben kann, ist das Wort Gottes. Das gilt in besonderer Weise natürlich auch für solche, die irgendwie aus dämonischer Verstrickung herausgefunden haben. Er muss im Wort gefestigt werden, festgegründet werden. Und darum wäre es gut, zum Beispiel mit ihm zusammen, eventuell im Rahmen einer Zweierschaft, einen Bibelkurs zu machen, ihn zum täglichen selbstständigen Bibellesen anzuregen, ihn zu schulen, den Tag mit einer Bibellesung, Gebet zu beginnen zum Beispiel. Eigentlich sollte das für jeden Christen eine Selbstverständlichkeit sein, aber leider spielt die Bibel im Leben vieler Christen nur noch eine untergeordnete Rolle. Entsprechend geht man ja auch jeder Verführung auf den Leim. So manche falsche Hirten, die heute eine riesige Fangemeinde haben in der ganzen Welt und letztlich doch nur die Schafe scheren, um ihres eigenen Bauches willen, die hätten kaum eine Chance, wenn die Christen im Wort Gottes gegründet wären. Es ist erschreckend, wie weit der Abfall vom wahren Glauben schon fortgeschritten ist und einer Pseudofrömmigkeit Platz gemacht hat, die nur noch die Befriedigung des Fleisches sucht. Diese Entwicklung kann, wenn überhaupt, nur durch eine konsequente Rückkehr zum Wort Gottes gewährt werden. Wir müssen wieder anfangen zu glauben, dass das Wort Gottes nicht nur wörtlich inspiriert, sondern auch ausreichend ist. Ausreichend ist für alles, was wir zu einem im Sinne Gottes erfolgreichen Leben brauchen. Die Heilige Schrift ist also nicht nur irrtumslos, sondern auch allgenügsam für unsere Lebensführung. Als Seelsorger sollten wir selbst auch daran glauben und konsequent danach leben. Wie können wir denn beim Ratsuchenden Vertrauen in die Heilige Schrift aufbauen, wenn wir selbst meinen, sie durch irgendwas ergänzen zu müssen, durch psychotherapeutische Methoden etwa, fragwürdige Okkultpraktiken wie Visualisierung, mystische Selbstversenkung, inneres Wort, innere Bilder und all dergleichen. Ja. Ich komme noch einmal zurück zu dem Vers 13. Da heißt es, wir sollen widerstehen, damit wir stehen bleiben können. Man könnte das auch so übersetzen, damit ihr das Feld behalten könnt. Und da fiel mir eine Begebenheit ein aus 2. Samuel 23,9. Da ist von einem der Helden Davids die Rede. Von ihm wird Folgendes gesagt. Und nach ihm kommt Eleasa, der Sohn Dodos, des Sohnes des Ahoach, unter den drei Helden bei David. Als sie unter den Philistern, die sich dort zum Kampf versammelt hatten, einige herausforderten und als die Männer von Israel sich zurückzogen, da machte er sich auf und schlug auf die Philister ein, bis seine Hand müde wurde und seine Hand am Schwert kleben blieb. So schaffte der Herr an jenem Tag eine große Rettung. Eleasa war einer, der stehen blieb und der deshalb das Feld behalten konnte. Möge der Herr uns zu solchen Kämpfern machen, die für die Wahrheit Gottes mit dem Schwert in der Hand eintreten und nicht zurückweichen, auch wenn dann möglicherweise die Hand am Schwert am Wort Gottes kleben bleibt. Ich denke, heute in dieser Zeit, in der wir leben, der Zeit der antichristlichen Verführung, brauchen wir solche Kämpfer mehr denn je. Jetzt habe ich Ihnen mit diesem Vortrag einiges auch an Wiederholung anhören lassen und danke Ihnen aber trotzdem für Ihre Aufmerksamkeit.